Lies und das, der Buchpodcast.
Hallo Kach.
Wie nennst du mich?
Ich habe Kach aus Versehen gesagt.
Bin ich Kach?
Hallo Tag, ich war noch nicht so weit. Das ist so geil mit den Synapsen oder wie das heißt. Ich guckte noch auf ein Dokument und suchte noch etwas und gleichzeitig sprach ich aber, fragte mich aber, fängst du jetzt an mit der Begrüßung oder mache ich, damit nicht diese furchtbare Pause entsteht, die mich so fertig macht. Ja, und deswegen, hallo Kach.
Wir
Kach.
Können das hiermit festlegen, du fängst immer an.
Okay? Nächstes Doch. Mal wieder du.
Nein.
Nee, wir machen das
abwechselnd.
Paritätisch.
Paritätisch. Ja,
paritätischer
oh.
Anfang.
Ja, ich hoffe mal, dass diese Woche ein bisschen ruhiger wird, was die ganze Nachrichtenlage angeht. Als letzte Woche mit Kanzler und Papst und Zapfenstreich und whatever. Ich war nur noch in irgendwelchen Livestreams. Und jetzt wird wieder gelesen. Jetzt reden wir wieder über Bücher. Das ist viel schöner eigentlich. Das sind schönere Themen, oder?
Ja, das sind sehr, sehr schöne Themen. Ich habe auch ein ganz schönes Buch dabei, das mir richtig gut gefallen hat.
Ich bin schon gespannt. Was ja so ein bisschen unterging letzte Woche, eben wegen diesen ganzen großen Nachrichten, war, dass auch der Pulitzerpreis vergeben wurde. Was hältst du vom Pulitzerpreis?
Magst du den? Ich weiß nicht, ich kann mit Preisen generell überhaupt nichts anfangen. Auch ich habe früher mal natürlich darauf gehört, oh, hier wurde bestes Stück des Jahres, weißt du, wenn ich in Amerika im Theater war, und das musste man natürlich sehen. Es geht mir auch heute noch mit London, die Olivier Awards und so.
Ja.
Aber bei Büchern, traditionell oft bekommen ja Bücher Preise, die unlesbar sind. Oder wie Katharina Hagener das einfach so wahnsinnig schön gesagt hat neulich. Es werden in Deutschland immer so schön Bücher ausgezeichnet oder meist, die man einfach nur wirklich mit guten deutschen Tugenden wie Standhaftigkeit, Zähigkeit und sowas bewältigen kann.
Oh.
Ich will das nicht ganz verfälschen, das Zitat, aber so in die Richtung ging das. Und ja, und das finde ich einfach so ein bisschen schade. Publikum spielt da oft keine Rolle. Deswegen mag ich mittlerweile auch sehr den von dir geschätzten Preis der unabhängigen BuchhändlerInnen.
Genau.
Der immer oder oft einfach auch wirklich schöne Bücher, auch Publikumsbücher hervorhebt
und lesbare
und auszeichnet.
Bücher.
Und das finde ich, und genau darum geht es. Es geht nicht darum, dass irgendwelche unlesbaren literarischen Werke, weißt du, also durch was arbeite ich mich hier gerade durch hinter dieser Wand? Da ist doch dieses Buch mit den über 1000 Butterbrotpapier dicken Seiten, aber auch wirklich klein beschriebene Seiten mit die Tagebücher von Jakobs, Bücher von Olga Toscherek, Literaturnobelpreisgewinnerin vielleicht. Ach, ich gucke kurz nach, ob ich zufällig da ist.
Er verschwindet hinter der Wand, hinter der sagenumwobenen Wand.
Woanders?
Warte, jetzt kommt er wieder.
Entschuldigung, ich dachte, wir hätten neulich auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, haben wir.
Und dann nicht mehr. Oh, vielleicht ist das Buch total toll, aber man findet keinen leichten Einstieg. So, okay, worüber wollten wir eigentlich reden, bevor ich anfing, mich zu echauffieren?
Kurz über den Pulitzerpreis reden.
Pulitzerpreis.
Ja, genau, weil. Also der Pulitzerpreis ist ja eigentlich ein Journalistenpreis und der wird in ganz vielen verschiedenen Kategorien vergeben, auch natürlich an Zeitungen, an Journalisten und so weiter. Und dann gibt es aber eben auch diese Buchkategorie und die finde ich insofern interessant, weil die sich natürlich auch immer mit recherchierten, gesellschaftsrelevanten Themen beschäftigt. Und da war zum Beispiel diese Geschichte Demon Copperhead von, Demon Copperhead hieß doch das Buch. Ja, von Barbara Kingsolver, ich habe das King von der Solver und so, genau. Das Buch zum Beispiel war drin, da ging es ja um die Fentanyl-Krise und so weiter, also um Armut in den USA. Und jetzt diesmal hat James gewonnen, den Pulitzerpreis.
James?
Ja, James,
welcher
das Buch
James?
Von Percival Everett.
Ach, das ist nicht dein Ernst.
Über das so viele reden, was ja so eine Art Neuerfindung von Huckleberry Finn ist, was auch letztes Jahr für den Booker Prize nominiert wurde, den dann Samantha Harvey mit ihren Umlaufbahnen gewann, in Klammern fand Larissa doof, Klammer zu.
Umlaufbahn, Klammer auf, Christian wollte immer noch lesen und hat kurz in die Leseprobe reingelesen, fand die ganz interessant, Buch ist aber in der Stadtbibliothek noch ausgeliehen, Klammer zu.
Und dann habe ich mir gedacht, dann kriegt es halt wieder einer, von dem alle sowieso dachten, der kriegt eh mal alle Preise und so. Und dann habe ich aber was gelesen und das fand ich so gemein und jetzt tut mir dieser arme Percival so leid. Und zwar, er war gar nicht der Top-Contender praktisch auf den ersten Platz. Die Jury wollte den gar nicht auf dem ersten Platz haben, sondern die Jury hatte eigentlich drei andere Favoriten, angeblich. Ich muss ein großes angeblich sagen, weil das haben angeblich Leute aus diesen Kreisen berichtet, die aber eigentlich natürlich nicht darüber reden dürfen, was hinter geschlossenen Türen ist. So ein bisschen wie beim Vatikan, aber nur ein bisschen. Also sie dürfen eigentlich nicht darüber reden, aber es ist trotzdem nach draußen gesickert. Angeblich dass es drei andere Bücher gab, die gewinnen sollten, von denen ich noch nie was gehört habe. Das eine ist Headshot von Rita Bullwinkle, cooler okay. Name. Das andere ist Mice 1961 von Stacey Levine und The Unicorn Woman von Gail Jones. Diese drei Bücher waren angeblich in den Top 3 dieser Jury zum Pulitzerpreis und dann konnten sie sich nicht einigen und dann haben sie sich auf den vierten geeinigt und das war dann James. Das ist angeblich die Geschichte. Ist das nicht fies? Ich glaube, der kann seinen Preis jetzt überhaupt nicht genießen, oder?
Naja, wer behauptet das denn?
Ja, also eben diese Stimmen.
Ja, aber das kommt doch eigentlich nicht raus.
Ja, also, drei Leute.
Also wenn die sich streiten und sagen, eigentlich gefielen uns jeweils Bücher besser. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war ja nicht so, dass die anderen drei Bücher allen besser gefielen, sondern man konnte sich nur auf dieses Buch verständigen.
Ja.
Ist von daher, finde ich, ein ganz legaler Vorgang.
Ja, aber er tut mir trotzdem leid. Also ich glaube, erst freut man sich doch, wenn man so einen renommierten Preis hat und dann hört man, die wollten einen gar nicht. Also ich würde ja da schon ein bisschen bocken und nicht.
Ich bin ausgestiegen bei zwei Drittel bei dem Buch. Mir war das zu wenig.
Ich habe es mir jetzt erst gekauft.
Ich verstehe.
Gespannt.
Ach, ich dachte, du hättest sogar schon mal drüber erzählt.
Ja, dass ich es immer mal lesen wollte.
Also ich verstehe den Kniff, die Sache aus der Sicht eines Sklaven von damals.
Ja.
Aber ganz ehrlich, da hat es für mich aufgehört. Ich fand es weder sprachlich noch von der Idee her. Also mich hat es nicht abgeholt. Ich habe es nicht durchgezogen, das Buch.
Okay. Na, ich bin gespannt.
Es sind übrigens die Jakobsbücher von Olga Tokarczuk. Das sind einfach 1200 Seiten. Oh. Und das ist einfach zu viel.
Ja.
Ich meine, so ein Riesending und alle loben es. Und ich finde, solche Bücher haben ihre Berechtigung. Und eventuell ist das Buch total cool. Ich habe es ja nicht gelesen, ich habe es ja nicht geschafft. Aber warum bekommen solche Bücher Aufmerksamkeit oder auch Preise? Hat es einen Preis bekommen? Ich weiß es gar nicht genau.
Ich glaube schon.
Auf jeden Fall, sie hat zumindest einen Literaturnobelpreis ja bekommen. Und es sind einfach so ein paar kopflastige KritikerInnen, die das dann gut besprechen oder Preise verleihen. Ja, es ärgert mich ja immer.
Gefunden.
Auch die SWR-Bestenliste, da gibt es auch tolle Bücher, aber viele sind einfach mühsam zu lesen. Und ich finde, ein Buch kann nur dann in Frage kommen für einen Preis, wenn es lesbar ist.
Ja. Okay. Ja, aber vielleicht sind wir auch für manche zu doof und für andere ist es lesbar.
Ja, und darum geht es eben nicht. Ich fand es ganz toll, eine Freundin von mir als Opernsängerin. Mhm. Und die fragte mich, als ich in einer Vorstellung war, nicht von ihr, sondern von was anderem, und meinte sie, ja, wie hat sie denn gesungen? Und da habe ich gesagt, weißt du was, mir hat das alles in einem so ganz gut gefallen, aber ich kann das nicht beurteilen. Also ich rede mit einer Opernsängerin, ja, und ich sage, ich kann es nicht beurteilen, ob die gut gesungen hat oder nicht. Und dann sagte sie, das spielt keine Rolle, aber wie hat es denn auf dich gewirkt?
Ja.
War es angenehm, war es schön? Und das fand
stimmt.
ich toll, das von einer Opernsängerin, von einer Professionellen so zu hören. Sie meinte, es ist entscheidend, wie kommt es beim Publikum an? Ja, nicht, waren die Höhen etwas zu metallisch und wie man das so formuliert, sondern sie sagte, wie hast du es empfunden?
Mhm.
Hat es dir gefallen? War es angenehm für dich? Und so. Und das fand ich einen ganz bemerkenswerten Satz und auch einen guten Satz.
Weißt das du, das ist auch immer so ein bisschen mein Zugang zu Kunst, also bildender Kunst, wenn ich mir dann denke, ich muss gucken, ob es irgendwas mit mir macht. Und dann können die Leute 20 Mal sagen, aber das ist doch ein Picasso. Wenn es nichts mit mir macht, dann ist es halt nichts für mich irgendwie. Das ist halt schon alles.
Ja.
Aber ich will nur sagen, es gibt ja einen Unterschied zwischen Publikumsgeschmack und Expertengeschmack und dass die ganz andere Kriterien haben und nach anderen Dingen gucken und so weiter. Also ich erinnere mich an meinen Literaturunterricht in der Schule, Deutschunterricht, wenn wir da über Literatur gesprochen haben. Da weißt du ja, wenn du das analysiert hast, da hast du nach ganz anderen Sachen gesucht. Und wenn du das dann noch studiert hast und Professor bist und dann, weißt du, so. Also dann Experte bist und einfach einen ganz anderen Maßstab hast als ich als Otto-Normalleserin.
Das stimmt.
Dann darfst du auch andere Preise vergeben und nach anderen Kriterien Preise vergeben. Aber zum Beispiel eben so nach unserem Geschmack, das ist dann eher so der unabhängige Buchhandelspreis, finde ich. Da geht es um die Leser eher.
Dennoch, finde ich, muss man auch berücksichtigen, für wen ist dieses Buch geschrieben?
Ja.
Ist das Buch für einige wenige geschrieben oder ist das Buch für eine Allgemeinheit geschrieben, eine etwas breitere. Ich finde auch das wichtig. Aber wer sind wir? Dass wir über Preise
diskutieren.
Man darf Preise nicht zu ernst nehmen, weder wenn man sie gewinnt, noch wenn man sie nicht bekommt.
Stimmt.
Ja, so wie Katharina Hagener zum Beispiel. Wir sind uns beide einig, dieses Buch müsste eigentlich einen Preis bekommen.
Flusslinien.
Ja. Das ist lesbar, das
Absolut.
Ist originell, das hat wunderbare Dialoge, es hat wunderbare Charaktere. Dieses Buch verdient definitiv einen Preis.
Ja.
Sie selber sagt, Sie wird nie einen Preis bekommen.
Ja, mal gucken.
Das wäre ein Coup. Dann könnte ich sie mit ihren eigenen Aussagen konfrontieren.
Ja, aber
naja. Ja. Gut, mal kommen sehen. Wir doch zu unseren Büchern. Toll.
Kommen wir zu unseren Büchern. Wir fangen ja immer damit an, dass wir die ersten Sätze oder den ersten Absatz vorlesen, um euch ein bisschen neugierig zu machen oder uns auch gegenseitig neugierig zu machen. Und ich bin sehr gespannt, was du dabei hast. Fang doch mal an.
Würden die Wellen etwas fühlen, würden sie sich wundern, wenn sie auf die Insel träfen. Sie haben geglaubt, ihr Weg wäre endlos. Eigentlich sogar ihre Welt wäre die Unendlichkeit.
Ach, das ist schön.
Ja, ist schön.
Ich mag das ja immer, wenn man Dingen irgendwie Seelen gibt.
Ja.
Ja, mein Sohn schimpft mich immer dafür, weil ich immer sage, oh, guck mal, die Bettdecke ist ganz traurig, weil du sie so runtergelöst
hast. Naja gut, ich meine, dein Sohn ist Teenager und möchte nicht, dass du mit ihm sprichst, als wäre er drei. Also,
ja, aber das
kann
werde ich
schon
auch machen, wenn er noch 40 ist, glaube ich. Das ändert sich nicht. Egal.
Dein erster Satz.
Mein erster Satz. Oh Gott. Fängt gleich an mit einem schwierigen Namen. February Waters.
Weißt du, wie es ausgesprochen wird? Man sagt einfach February.
February.
Ja, obwohl dann RU drin ist, ist ja, das Wort ist einfach fies. February.
February Waters.
Warum auch immer.
Wobei sie das auch wirklich selber dann im Buch thematisiert, dass sie es doof findet, dass sie so einen Namen hat und nicht June wie andere Monate. Ah, aber gut.
Okay. Oder August.
Sie war 9 Jahre alt, als sie sich mitten im Matheunterricht und vor den Augen der gesamten Klasse einen Bleistift mit dem Härtegrad 2 ins Ohr rammte. Kennst du?
Kommt mir aus irgendeinem Kunde. Kommt mir das bekannt vor,
ja, einem, die sich
den Bleistift mit dem Härtegrad 2 ins Ohr rammte.
Ja.
Oder hast du mir schon davon erzählt? Nein. Mit dem ersten Satz bist du ja nicht um die Ecke gekommen.
Nee, ich glaube nicht.
Auch nicht in der Nachlese zum Beispiel.
Aber ich glaube, da muss ich heute mal anfangen und dir erzählen.
Ja, du musst definitiv anfangen. Erzähl bitte.
Also, sag nochmal den Namen.
February.
Waters ist die Leiterin einer Gehörlosenschule in den USA. Plötzlich sind dann 3 ihrer Schüler verschwunden, 3 Teenager. Und es geht eine große Suche los und im Lauf des Buches erfahren wir, wie es dazu kam und wo die stecken. Viel wichtiger als diese eigentliche Rahmenhandlung ist aber, dass
der Titel.
Der Titel, stimmt. Klartext heißt das Buch. Stimmt, habe ich vergessen.
Klartext
von Sarah Novitsch oder Sarah Novitsch.
Ah, weißt du was? Hm? Ich war beim Dussmann in Berlin letzte Woche und habe bei ihr reingelesen. Und hab nur den ersten Satz und daher kenne ich ihn wieder.
Okay.
Spannend.
23. April ist es gerade auf den Markt gekommen, genau. Also wir erfahren total viel über das Leben von gehörlosen Menschen. Deswegen fand ich das unglaublich spannend. Und zwar über diese verschiedensten Schicksale von verschiedensten Kindern oder Teenagern in diesem Fall. Was also zum Beispiel, wenn die Eltern hören können und das Kind nicht oder andersrum. Oder dass halt die ganze Familie gehörlos ist oder die ganze Familie hört nicht, weil dann müssen sie nicht auf die Gehörlosenschule. Genau. Und dann ertappt man sich beim Lesen dabei, dass man ja als hörender Mensch irgendwie eine Meinung über Gehörlose hat, ist mir dann aufgefallen. Also klar, es fasziniert mich, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der sich in der U-Bahn, wo es total laut ist, in der Gebärdensprache unterhält, weil ich mir denke, siehst du, der muss jetzt nicht schreien, dass man ihn hört, sondern die können sich ganz leicht verständigen. Gleichzeitig war ich dann aber auch sicher, dass jeder Gehörlose sofort hören wollen würde, wenn er die Wahl hat. Also das war so für mich als Hörende ganz klar. Wenn ich dich als gute Fee, irgendwie wenn ich da vor dir stehe und sage, willst du hören, ja oder nein, dass dann jeder Gehörlose sagen würde, ja klar will ich das. Und das ist halt, dieser Gedanke ist total falsch. Und das habe ich durch dieses Buch gelernt. Ich erzähle erstmal kurz, worum es in dem Buch so an sich geht. Wie die meisten ihres Fachs fürchtete sich nämlich, so, also ich lese mal einen Satz vor. Und du musst wieder den Namen sagen. Wie die meisten ihres Fachs fürchtete sich
February.
Vor dem Tag, an dem Wissenschaftler eine Stammzelltransplantation oder einen Eingriff ins ungeborene Leben entwickeln würden, die die Welt von gehörlosen Menschen befreien und die Gebärdensprache ihrer Eltern veraltet und überflüssig machen würden. Es ist also eigentlich sogar eine Angst davor, dass es irgendwann durch den Fortschritt von Technik und Medizin keine Gehörlosen mehr geben wird. Dass eine ganze Kultur dadurch ausstirbt, wird auch nochmal betont. Es ist eine reichhaltige Kultur, das lernen wir in diesem Buch. Es sind viele Gebärden auch in dem Buch abgebildet. Dazu gibt es zwischen den Romankapiteln auch Seiten mit Wissenswertem aus der Wikipedia. Das fand ich manchmal ganz interessant zur Geschichte der Gehörlosen in den USA. Und dann schreibt sie, die Versuche, die Welt der Gehörlosen auszurotten, kamen in Wellen. Angriffe, die bis auf die antiken Mystiker zurückgingen. Doch jetzt lag ihr Schicksal in den Händen von Ärzten, Forschern, Ingenieuren. Cochlea-Implantate und die neuesten Therapieansätze waren dazu gedacht, die Gehörlosen aus dem menschlichen Genom zu löschen, bevor sie von der Welt wirklich wahrgenommen wurden. Da ist also dann zum Beispiel die 17-jährige Charlie, das ist eine von den dreien, die weggelaufen sind, die soll ein neues Implantat bekommen, weil das alte nicht wie erhofft funktioniert hat und es hat dann sogar einen Kurzschluss gemacht und so weiter. Also es ging ihr sogar sehr schlecht und es hat Schmerzen verursacht. Sie will aber keine OP, hat aber nichts zu sagen, weil sie minderjährig ist. Sie ist erst 17. Okay. Das heißt, ihre Eltern entscheiden, du kriegst aber dieses Implantat, weil du sollst ja hören. Und das funktioniert aber bei ihr alles nicht und sie will das nicht. Das Problem ist vor allem die mangelnde Bildung und Förderung vieler betroffener Eltern oder eben auch fehlendes Einfühlungsvermögen. Da schreibt sie, erst später erfuhr er, dass die Gebärdensprache manchen Kindern bewusst verweigert wurde, um sie zum Sprechen zu animieren. Gebärdensprache war so durchgehend stigmatisiert worden, dass Eltern sich unwissentlich für eine modernere Version der Abschiebung entschieden, indem sie ihre Kinder in ihrem eigenen Denken einsperrten. Ja, das fand ich total krass. Und nicht nur das, wenn Eltern sich zum Beispiel weigern, die Gebärdensprache zu lernen, können sie sich ja gar nicht mit ihren Kindern unterhalten, wenn die gehörlos sind. Also jetzt angenommen, die Eltern können hören und das Kind eben nicht. Dann gibt es wohl wirklich einige Fälle, so schreibt es zumindest die Autorin, in denen dann Eltern und Kinder wirklich nicht miteinander kommunizieren können. Das Kind kann nicht hören, kann deswegen nicht sprechen. Die Eltern weigern sich, diese Gebärdensprache zu lernen und können deswegen dann mit ihrem eigenen Kind nicht reden. Es ist eine Geschichte voller Diskriminierung, Vernachlässigung, fehlende Finanzierung, großer Punkt, von besonderen Schulen zum Beispiel. Und dann geht die Spaltung weiter in dem Buch. In der Pädagogik regierte wie überall in Amerika das Geld und der Aufstieg des Cochlea-Implantats vergrößerte die Spaltung. Wohlhabendere Kids, deren Eltern die Kosten für die OP und die Reha-Methoden aus der Portokasse zahlen konnten, hatten oft Erfolg in den herkömmlichen Schulen. Kids, deren Familien dieses Geld fehlte, waren gehörlos und blieben es. Und am Ende hat dann die selber übrigens gehörlose Autorin einen Aufruf untergebracht. Sie schreibt da, es ist meine Hoffnung, dass wir Verbündete in der Welt der Hörenden finden, die gewillt sind, an unserer Seite zu stehen und für unsere Selbstbestimmung, unsere Würde und den Wert menschlicher Diversität einzutreten, bevor die Folgen erzieherischer Isolation und genetischer Manipulation nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und dann ist da noch eine Frage, über die ich lange nachgedacht habe, und zwar steht im Buch, frage dich selbst, ist in einer Gemeinschaft, da musst du jetzt mitdenken, das ist ein bisschen kompliziert, ist in einer Gemeinschaft, in der jeder die Gebärdensprache kennt und Dinge wie Diskriminierung am Arbeitsplatz keine Rolle spielen, ist dann Gehörlosigkeit überhaupt noch eine Behinderung? Also mich hat das alles auch an einen Artikel über Menschen mit Trisomie 21 erinnert, also Down-Syndrom, den ich vor einiger Zeit gelesen habe, ich glaube in der Zeit, ein ganz langer Artikel, die ebenfalls sagten, die moderne Medizin rottet uns aus. Und insofern muss ich sagen, also das klingt jetzt, ich habe es jetzt natürlich auf diese sachlichen Dinge beschränkt, die in dem Buch vorkommen, weil das eben ein wichtiges Thema ist. Aber es ist auch eine Rahmenhandlung, die spannend ist. Die Figuren mag man sehr, sowohl diese Leiterin dieser Gehörlosenschule als auch die drei Ausreißer, von denen man dann mehr erfährt und von deren Familien. Also es ist ein leicht lesbares und spannendes Buch, weil man ja wissen will, wieso sind die drei plötzlich weg, wo sind die hin, was ist mit denen passiert. Aber es hat eben auch so einen ganz, ganz wichtigen gesellschaftskritischen Ansatz. Und es war für mich deswegen ein total augenöffnendes Buch, das eben für mich als Hörende ganz neue Perspektiven aufgezeigt hat und mich aufgefordert hat, einfach über viele Dinge nachzudenken. Ich habe letztens diesen Film Coda gesehen, der den Oscar gewonnen hat vor 2-3 Richtig. Jahren, glaube ich, ja, der mich sehr an Jenseits der Stille, damals den deutschen Film, erinnert hat.
Einer meiner liebsten Filme. Ein
super schöner Film, genau.
Jenseits der Stille, ganz toll.
Ja. Und
mit der Musik von Niki Reiser, der so wunderschöne Filmmusik macht.
Ach, den musst du mal wieder angucken.
Oder ich auch.
Ja.
Und die Hauptdarstellerin habe ich, meine ich, mal in einem Fastfood-Restaurant in München gesehen.
Nein.
Damals. Ja.
Ach Mensch.
Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Neulich habe ich doch erst
die
versucht,
Kleine,
herauszufinden,
also das Mädchen,
was die inzwischen macht. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen.
Ich
glaube, die ist aber jetzt eventuell keine Schauspielerin geworden.
Ja. Ach Mensch,
aber der
also
Film
auf jeden
war
Fall
so toll.
Das ist, sind beides ganz tolle Filme. Also Coda fand ich auch einen ganz, ganz tollen Film. Da geht es natürlich in beiden Filmen um Musik, um hörende Kinder von gehörlosen Eltern, die jeweils mit Musik zu tun haben, was die Eltern dann leider nicht nachvollziehen können oder eben das nicht so ganz verstehen, was die Kinder da machen. Ganz tolle Filme und dieses Buch, wie gesagt, hat mich wirklich lange beschäftigt. Es ist kein, wie gesagt, also du merkst, ich will jetzt, dass ihr nicht denkt, es ist super schwerer Tobak und deswegen will ich das nicht lesen. Lest es. Die ganze Moral, die da mitkommt, die ist gut verpackt und die ist, es ist kein schwermütiges Buch oder so. Also Klartext von Sarah Novitch.
Jenseits der Stille wurde dann ja auch quasi nochmal verfilmt auf Französisch, ne?
Ach so.
Der Film hieß Verstehen Sie die Béliers.
Ah ja, stimmt, ja, den haben wir auch gesehen.
Mit Luan, die das Popsängerin, stimmt. Die Popmusikerin, die hat da die Hauptrolle gespielt und das war im Prinzip die ähnliche Geschichte.
Ja, okay.
Ja, auch ein schöner Film gewesen, also auch ganz toll. Ja, spannendes Thema, mal was ganz anderes.
Genau, toll. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was deine Wellen, wo deine Wellen herkommen.
Meine Wellen schlagen auf, landen auf Tristan da Cunha. Es ist ein Buch, das heißt Tristania von Mariana Kurto, ein finnisches Buch. Es ist ein hochpoetisches Buch aus einer anderen Welt. Es beginnt auf einer Insel mitten im Südatlantik. Diese Insel heißt Tristan da Cunha. Man muss sich vorstellen, das ist eine Insel mitten zwischen Afrika und Südamerika, unten auf Höhe Kapstadt, ganz Südspitze Afrika und dann gehst du nach Westen, so in Richtung Südamerika. Und dort unten liegt diese Insel und die heißt Tristan da Cunha. Und da lebt Lars, der davon träumt, nicht immer nur Fischer zu sein, wie all die anderen Männer. Und deshalb zieht es ihn immer wieder weg von dieser Insel. Er lässt immer wieder Frau und Kind auf unbestimmte Zeit zurück und segelt mit so einem großen Pott dann bis hoch nach London. Man muss sich diese Distanzen mal vorstellen. Von unten, hin von Kapstadt, ja, mitten im Südatlantik, bis nach London, hoch bis nach England. Er verliebt sich dort in London in eine Frau. So, das ist der eine Strang und der andere, der handelt von Martha. Martha ist die Insellehrerin, die mit ihrem Mann kein Kind bekommen kann und nach Schiffen Ausschau hält, die sie mitnehmen können. Denn sie musste erfahren, dass sie nicht allen Insulanern vertrauen kann. So, das ist mal so der Anfang dieser Geschichte, dieses Setting. Und dann passiert etwas, das wirklich Bewegung in diese Geschichte bringt. Der Vulkan auf der Insel bricht aus und verändert das Leben von allen. So, hab noch nicht zu viel verraten. Warum ist dieses Buch so schön? Eine tolle Geschichte erst einmal wird dort erzählt. Wir haben wunderbare Personenbeschreibungen. Elide zum Beispiel, von der heißt es, sie ist derart im Alltagsleben verstrickt, dass sie das Wunder nicht sieht, in dem sie lebt. Sie schaut auf die mit Schmuck behängten Frauen auf den Tapeten und kommt sich wie eine verdorbene Perle vor. Und es geht weiter. Sie hat harte Fersen, vom Spülwasser raue Hände und 6 windzerzauste Kinder sowie einen Mann, der mit den Augen lacht, weil ihm im Mund ein großer Zahn fehlt. Ich muss gerade überlegen, welche Zeit es ist. Also wir reden schon vor Jahrzehnten zurück. Mhm, obwohl Jahrzehnte, ja, ist schon, ich meine, es sind so 60er, 70er Jahre. Ich weiß es schon jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das sind wunderbare Beschreibungen und das Buch hat auch einen ganz bestimmten, ja, so einen Ton. Ja, bei einer Feier wird ein Grammophon angestellt und dann heißt es, alle tanzen und singen, aber nicht wie fromm in der Kirche, aber nicht fromm wie in der Kirche, so rum, sondern laut und falsch wie Glückliche singen. Und das sagt so viel. Und das ist eine so schöne Beobachtung von Menschen, ja, in so einer kleinen Formulierung, einfach mal hier so aufs Tablett gebracht, finde ich ganz toll. Sehr atmosphärisch ist dieses Buch. Wir lernen, wie ein Fischer denkt und auch welches Verhältnis die Menschen zur Natur haben. Also Lars erklärt der Engländerin, dass er einen Fischereizubehör hat. Und dann erzählt er, auf Tristan gibt es eine lange Tradition. Wir kennen das Meer und lesen die Gedanken der Fische. Wir töten sie mit Geschick und Liebe und verzehren sie wie Edelsteine. Sie sind wertvoller als Gold. Mhm. Ja. Wunderbar verspielte Dialoge sind dabei, wie, ich lasse dich nicht aus den Augen. Und wenn ich losrenne und in der Menschenmenge verschwinde, dann verfolge ich dich mit Hilfe deiner Sommersprossen. Die fallen dir nämlich von den Wangen. Hast du das nicht bemerkt? Doch, meine Mutter hat mich darauf aufmerksam gemacht, als ich ein Kind war. Es ist schwer, sie vom Teppich zu bekommen. Ja, auch diese Leichtigkeit ist in den Dialogen drin. Oder irgendwann sagt Yvonne, die einen Blumenladen hat in London, sagt sie ihm, du weißt schon, es gibt kein Weiß. Und es gibt auch keine blauen Rosen. Woraufhin er antwortet, nein, Nicht, bevor sie mit den Tränen von liebeskranken Fischen gefärbt werden. Jetzt lächelt sie matt und sagt, ja, es steckt Trauer in ihnen. Warum soll die jemand wollen? Diese blauen Rosen. Das Buch hat ein paar überraschende Wendungen. Mhm. Ist ja immer ein Forte, ein großes Plus für ein Buch. Und es ist auch eines von diesen Büchern, die auf ein bestimmtes Ende hinauslaufen, in denen die Geschichte ganz am Anfang noch einmal einen Schubs bekommt. Und das sind eigentlich die schönsten Bücher. Und was ich auch mag, wenn auf den letzten 5 Seiten allgemein nochmal erzählt wird, was aus den Figuren mittlerweile geworden ist.
Ah, das ist nett.
Das fühlt sich dann unglaublich rund an und man ist zufrieden als Leser.
Ach, schön.
Ein wunderschönes Buch, Tristania, aus dem Mare Verlag.
Ja.
Der ja, und das wird mir so langsam erst bewusst, auch so abgefahren ist, dass die eigentlich fast nur Bücher rausbringen, die mit Wasser zu tun haben und mit Meer. Ich finde die Idee dahinter schon mal ganz toll.
Ist auch grandios.
Oder?
Ja.
Finde ich ganz super.
Ja.
Und das ist im Mare Verlag erschienen.
Sehr schönes Cover auch, muss man sagen. Also wenn ihr Lust habt, guckt mal kurz jetzt auf euren Screen. Da blenden wir das ja immer ein, wenn ihr es gerade am Handy oder so hört. Dann seht ihr das Cover. Das ist einfach eine Welle, eine an Land brandende Welle. Sehr, sehr schön gestaltet, finde ich.
Mariana Kurtor mit Doppel-T.
Wie bist du denn auf das Buch gekommen?
Aus der Bibliothek.
Ah, ja,
Stadtbibliothek.
Okay, siehst du mal.
Ja, zum Glück. Ne? Ist vor knapp 2 Jahren erschienen, etwas länger als 2 Jahre schon her. Aber es gefiel mir so viel besser als alles, was ich aktuell so noch gelesen habe.
Sehr gut. Wunderbar.
Noch ein Satz.
Der schöne Satz. Ja. Hast du einen?
Ich muss mal gucken, ist es überhaupt ein? Es ist wirklich. Nein, es sind 2 Sätze. Ach, mit Mist.
Ja, ist doch gut. Ich habe auch 2 Sätze heute.
Ja, genau. Also, und zwar, weil ich den Inhalt, jetzt nicht, weil die Sprache so toll ist, sondern weil ich den Inhalt so wahr finde. Und zwar, Update-Freundschaften sind Freundschaften, das muss ich noch schnell sagen, bei denen man sich alle 3 Monate auf einen Espresso trifft oder auf ein Bier, erzählt, was in den letzten 3 Monaten passiert ist. Eigentlich will man sich öfter sehen, aber das Leben, aber die Zeit, aber die Uni, aber die Krisen. Update-Freundschaften sind auch Lifestyle, denke ich. Und alles darüber hinaus verlangt nach mehr Commitment.
Cool. Du, wer es schafft alle 3 Monate, der ist richtig gut.
Ja.
Viele schaffen das überhaupt nicht.
Stimmt,
man kriegt
da
mal so einmal,
erzählt.
Manchmal 2-mal im Jahr.
Ja.
Aber wer das wirklich alle 3 Monate schafft, weil man ja eben nicht in der gleichen Ecke wohnt, gleiche Nachbarschaft oder auf dem Arbeitsplatz irgendwie sich permanent sieht, das ist gut, wer das packt. Klasse.
Ja,
Update-Freundschaften.
Update-Freundschaft finde ich eben so ein. Aber mir geht es immer so, wenn ich mich mit einer Freundin sehr selten sehe, dann ist es eben so eine Update-Freundschaft, dass du erstmal mitkriegen musst, was ist in deren Leben jetzt so passiert in den letzten Monaten. Und dann ist es eigentlich schon wieder zu spät und man muss sich trennen und man kommt dann nicht über diesen Punkt hinaus, wo man sagt, so, jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen Stand. Jetzt reden wir mal Tacheles, was beschäftigt dich gerade wirklich? So, weißt du?
Ja.
Das finde ich mal ein bisschen schade. Also da müsste man sich dann trotzdem öfter sehen, aber manchmal geht es einfach nicht. Das ist bei mir aus Caspar Maria Russos Debütroman Prinzip ungefähr. Das Buch handelt von Mascha und Iggy, die sich ganz altmodisch in der Bahn kennenlernen und nicht bei Tinder. Er macht Filme, sie studiert Medizin und gemeinsam probieren sie dann aus, wie man eine moderne Beziehung beginnen kann.
Cool. Mhm. Sag den Titel nochmal.
Prinzip ungefähr von Caspar Maria Russo.
Ein Roman aber.
Ein Roman.
Ein richtiger Roman.
Ein richtiger Roman,
ja. Denn es klingt so unromanisch.
Nee.
So Prinzip ist ungefähr klingt wie eigentlich so ein Sachbuch Generation Golf oder weißt du sowas.
Ach so, ja, verstehe. Nee, es ist wirklich ganz
toll.
Sicher ein Roman. Ich kann mich dafür verbürgen. Hast du einen Satz dabei?
Der schöne Satz von mir lautet: Den perfekten Körper gibt es nicht. Höchstens zwischen 15 und 20 als vages Versprechen, das ein Leben lang nicht eingelöst wird. Völlig unbeeindruckt von allen Kampfmaßnahmen tritt der Körper kurz nach seinem vollständigen Erblühen bereits den Weg auf den Kompost an. Es ist zum Weinen.
Anne Freitag?
Doris Dörry.
Oh, okay.
Ein Satz aus und was wird aus mir? Es geht hier also um Menschen in der Beschreibung in Hollywood, die ja alle ewig jung bleiben wollen.
Mm-hmm.
Ja, diesen Kampf mit dem Körper, darum geht es. Im Mittelpunkt steht Rainer, der ist in den 70ern ein aufstrebender Jungregisseur geworden, ist sogar nach Hollywood gegangen, aber irgendwann ist junges Blut gefragt und er hat ja kaum noch irgendwelche Jobs. Und wenn seine Tochter ihn besuchen kommt in Hollywood, dann spielt er ihr heile Welt vor, den erfolgreichen Regisseur, der jedes Jahr noch in eine größere größere Villa zieht. So, darum geht es in dieser Geschichte. Wunderbare Geschichte, in der wir so viel über das Leben in Hollywood erfahren, über den Schein, den es zu wahren gilt. Und nur wer Erfolg hat oder danach aussieht, der schwimmt auf der Welle. Ein L.A.-Roman, in dem es wirklich nur so wimmelt von schönen Sätzen und Bildern. Hier noch eins zum Schluss. Oben links am Himmel taucht der Abendstern auf. Er ist es wirklich und kein Flugzeug. Aber jetzt fliegt ein Flugzeug direkt auf ihn zu. Wie in einem Actionfilm, als wollte es den Abendstern sprengen. Alles ist immer gleich Kino in dieser Stadt. Einfach sensationell, oder?
Ja, super. Doris Dörri halt.
Aber die kann einfach auch schreiben.
Ja.
Die kann so gut schreiben.
Bist du auch neidisch?
Nee, Doris Dörri könnte jedes Jahr einen Preis bekommen, wo wir schon bei Preisen sind.
Ja, hat viel zu wenig Preise. Die muss den Pulitzer-Preis gewinnen und den Booker-Preis.
Ja, das ist ein wunderbarer kleiner Unterhaltungsroman. Da sind nicht die großen Themen drin, aber es ist virtuos geschrieben und komponiert oder was auch immer. Ja, das verdient einen Preis. Tolles Buch. Also, und was wird aus mir?
Sehr schön. Sehr schön. Wir sind bei den Dankeschöns angekommen, würde ich mal sagen, bevor wir noch ein paar andere Sachen machen und die Buchtipps der Community und so weiter. Aber ich wollte mich bedanken bei zwei neuen Mitgliedern, die wir bei Steady haben. Das eine ist Ulrike, die sich sogar als Leselöwin angemeldet hat. Da bin ich ja dann immer besonders baff. Das heißt, sie kriegt unsere verlängerte Podcast-Version einen Tag früher. Sie darf bei den Aufzeichnungen dabei sein. Und sie bekommt die Folgen ohne Werbung. Und an Weihnachten gibt's ein selbstgebasteltes Lesezeichen und das setzt mich jetzt schon unter Druck.
Ja, ist gut.
Obwohl jetzt gerade mal Mai ist, aber ich überlege jetzt schon, was ich euch bastel. Aber gut. Also danke Ulrike, durch dich und unsere anderen Unterstützerinnen und Unterstützer ist dieser Podcast erst möglich. Vielen, vielen Dank. Neu dabei ist auch Selina. Was für ein schöner Name. Ich würde so gerne Selina heißen.
Ist toll,
oder? Und die hat geschrieben, dass sie unter anderem durch unseren Podcast wieder mehr liest, was mich besonders freut. Also sie hat gesagt, sie hat eine lange Pause und jetzt macht ihr das dann doch immer wieder Lust auf Bücher und sie fängt dann an zu lesen. Und dann kam was ganz Interessantes und zwar hat sie gesagt, viele Bücher sind ihr zu seicht. Die hat sie dann weggelegt, weil die ihr zu seicht waren. Und dann hat sie erst festgestellt, dass es eigentlich verschiedene Genres gibt. Es gibt die Unterhaltungslektüre und es gibt die richtige Literatur. Und in der Tat ist in den vielen Buchhandlungen beides ähnlich einsortiert oder sogar im gleichen Regal. Und es ist schwer zu unterscheiden. Und deswegen hat sie uns gefragt, woran merke ich denn? Ich scheine ja mehr offenbar auf Literatur zu stehen und nicht nur auf Unterhaltungslektüre. Woran merke ich das denn, dass das ein Buch für mich ist? Und da habe ich jetzt überlegt, sie selber hat gesagt, das Cover, das stimmt
das
schon.
Beeinflusst uns alle. Ein Cover zeigt auch schon ein bisschen, ist es etwas seichter? Gibt es irgendwelche Rosenranken, die so, weißt du, so oben am Cover zu sehen sind? Ist eine Frau von hinten zu sehen, die auf einen Landsitz schaut, verstehst du?
Mit einem roten Kleid, ja,
genau. Mit einem roten Kleid und so. Ja, aber es ist aber auch toll, dass die Verlage das dementsprechend gestalten, dass man da auch ein bisschen was ablesen kann.
Schon. Ja, aber es scheint doch so zu sein, dass da manche ein bisschen Schwierigkeiten haben, dann die für sie richtigen Bücher zu finden. Ich glaube aber schon, dass es auch die Verlage selber sind. Also klar haben viele Verlage dann so Unterrubriken, aber jetzt, wenn ich jetzt so an Diogenes denke zum Beispiel oder an Suhrkamp oder an Hansa oder an DTV oder an Kiwi, da ist doch eigentlich, das ist doch nicht Unterhaltungslektüre, oder? Das ist doch eigentlich immer schon ein bisschen gehobener. Wobei, gehoben jetzt gar nicht.
Ja, klar. Natürlich, dann hast du Goldmann, Bastei Lübbe und so, da weißt du, da magst du vielleicht ein bisschen seichter werden.
Aber diese ganzen New Adult Bücher, also viele dieser Verlage haben ja trotzdem jetzt eine neue Sparte. Ich meine, die sind sofort erkennbar, allein schon an dem Farbschnitt und so weiter. Aber
Rowohl zum Beispiel, die haben alles.
Die haben alles.
Ja, die haben Literatur, aber auch eben das etwas Leichtere. Wobei, jetzt nicht, Roro hat jetzt nicht die Frau, die von hinten zu sehen ist und auf einen Landsitz guckt, auf eine Villa. Also das natürlich dann wiederum nicht. Ja, aber man kann sich, glaube ich, ganz gut durch wirklich an den Verlagen ein bisschen orientieren. Ansonsten kann man einfach nur sagen, A, Cover finde ich wirklich super und B, lest einfach den ersten Absatz.
Also mir ist es aufgefallen dadurch, dass ich wirklich bei NetGalley, ich habe euch ja schon mal erzählt, das ist dieses Online-Portal, wo ich meine Rezensionsexemplare herbekomme, wo also die Verlage ihre bald erscheinenden Bücher reinstellen. Und da gibt es nämlich auch die Unterscheidung Belletristik und Literatur. Und ich dachte immer, Belletristik ist doch Literatur. Weißt du? Fand ich ganz komisch, dass die da eine Unterscheidung machen. Und dann habe ich draufgeklickt und die sehen das, glaube ich, auch so, dass für die Belletristik eher diese Unterhaltungs- Literatur ist. Mhm, weißt du? Das sind dann eher so die leichteren Sachen, die da drin sind. Aber stimmt, reinlesen natürlich, wenn du, oder auch natürlich die Beschreibung mal hinten drauf lesen, da kommt man schon ein bisschen näher. Und ich glaube, das, was wir hier zum Beispiel vorstellen, ist fast nie Unterhaltungslektüre. Ich überlege gerade, was wir schon so vorgestellt haben, aber
ja,
seltener.
Das stimmt. Ich meine, sowas wie Doris Dörri ist Unterhaltungslektüre.
Findest du? Finde ich gar nicht.
Aber also auch generell sowas, der Diogenes Verlag, einer der größten und auch erfolgreichsten Verlage, was die so rausbringen, ist ganz oft Unterhaltungslektüre.
Findest du?
Ja.
Ja, siehst du, aber dann merken wir das wirklich.
Also ob das nun Martin Walker ist, weißt du, oder Ingrid Noll, Martin Sutter, das ist ja keine Literatur. Das ist Unterhaltungslektüre.
Ja, aber dann meine ich unter Unterhaltungslektüre dann doch nochmal was anderes, glaube ich. Also ich meine damit schon eher dann zum
Schon
Beispiel,
einfach.
Nein, nicht schon.
Ich
nein.
wollte dich nur provozieren.
ich dachte jetzt zum Beispiel, für mich ist Unterhaltungslektüre zum Beispiel sowas wie Annika Decker. Weißt du?
Ja,
wo
ja,
vieles
natürlich.
Sehr lustig ist, was du so schnell wegliest, wo es dann auch oft um Frauen im mittleren Alter geht oder so. Aber eine Katharina Hagener mit ihren Flusslinien ist für mich Literatur.
Definitiv Literatur.
Genau. Aber also ich habe schon eine relativ klare Vorstellung davon, aber ich wüsste nicht, wie ich es vorher. Mhm. Ja, doch. Ich glaube schon, das ist das Aussehen. Und das, und die. Ja.
Es gibt dann halt auch wieder etwas anspruchsvolle Unterhaltungsliteratur und vielleicht weniger, leichter zu konsumierende. Wobei natürlich diese so Sutter und so, das ist ja auch leicht zu konsumieren.
Ja, leicht schon.
Und da
geht
es auch nicht um Sprache.
Muss ja auch nicht schwer
Literatur
sein.
Hat für mich eigentlich immer mit Sprache zu tun.
Okay.
Ist die Sprache ein wichtiges Instrument in diesem Buch? Also eins über die normale Rolle, die Sprache spielt, um Geschichten zu erzählen.
Ja,
aber
wenn du es ganz gemein machst, dann sagst du natürlich, dann ist Literatur nur Buddenbrooks und die Klassiker,
nein.
oder? Die großen
nein.
Werke.
Na, Katharina Hagener ist Literatur.
Ja, finde ich auch.
Ja, das ist definitiv.
Also, liebe Selina, lies einfach Katharina Hagener.
Tristania ist definitiv Literatur.
Ja.
Das ist kein Unterhaltungsroman in dem Sinne. Das ist einfach sehr zugängliche, gut zu lesende, liebevoll formulierte, poetische, aber Literatur.
Aber es bringt uns auch wieder zu dem Punkt, kauft eure Bücher nicht einfach so im Internet, wenn ihr eben sagt, ich bin mir da nicht so ganz sicher, sondern geht in den Buchladen oder geht in die Stadtbücherei und lest rein eine Seite und redet mit den Leuten. Also zum Beispiel die Buchhändler, wenn die dann sagen, wenn du zu denen gehst und sagst, das meiste, was ich so gelesen habe, war mir irgendwie zu platt, dann wissen sie schon, okay, da muss man ein bisschen was Anspruchsvolleres greifen im Regal. Und dann haben die bestimmt gute Tipps. Also insofern.
Was macht denn unser Gast von heute, Frau Eisele?
Ja, eben.
Bringt die mit ihrem kleinen Verlag, bringt die Literatur
raus. Das ist
raus.
Literatur.
Ich weiß nicht, das ist Literatur, ne? Also das sieht man schon an einem Titel, der mir ins Auge gesprungen ist.
Welcher?
Die Farbe von Milch.
Ah ja.
Da ist allein der Titel schon wieder total schön. Die Farbe von Milch. Bei Signor Rinaldi kratzt die Kurve. Wäre ich mir nicht so sicher. Das klingt eigentlich nicht nach Literatur.
Aber ich würde auch sagen, wir müssen einfach mal eine Expertin fragen, die Ahnung hat von all dem, weil wir mutmaßen gerade nur so ein bisschen, oder?
Natürlich.
Ja.
Und die kennt sich ja aus, die war groß bei einem großen Verlag früher mal und hat dann ihren eigenen kleinen Verlag gegründet.
Wie toll ist das denn?
Larissa, dann lass uns doch gleich mal diese Frage klären, denn ich glaube, sie ist da.
Genau, zu Gast ist nämlich heute Julia Eisele. Das war eine meiner Wunschkandidatinnen, die ich gerne mal hier im Podcast haben wollte. Und sie hat zum Glück zugesagt und wir haben einen Termin gefunden. Grüß dich, Julia.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, als Verlegerin hat man nicht einfach mal so Zeit, mal schnell bei so einem Podcast dabei zu sein, plötzlich nicht, als großer Player im Business.
Du hast was ganz Tolles gemacht. Also du warst erstmal ganz, ganz lange selber bei Verlagen angestellt, warst Programmleiterin bei Piper und hast dann vor fast 10 Jahren, 9 Jahre sind es jetzt, hast du deinen eigenen Eisele-Verlag gegründet, den ich sehr liebe. Und ich ich habe dir so von Herzen gedankt, als du dieses fantastische Buch The Great Believers, die Optimisten, rausgebracht hast. Das hatte ich im Englischen gelesen und ich war so begeistert. Und als ich dann gesehen habe, es gibt's doch auf Deutsch, kann ich es meinen Freunden empfehlen, war ich sehr, sehr happy. Ja. Ein ganz, ganz tolles Buch, das sich mit der AIDS-Krise in den 80er Jahren beschäftigt in den USA.
Ja, und es ist auch eines meiner absoluten Lieblingsbücher bei uns im Verlag.
Ganz, ganz toll. Und jetzt erzähl doch mal kurz, wie groß ist der Verlag? Wie viele Leute arbeiten da und vor allem, wie viele Bücher bringt ihr so ungefähr pro Jahr raus?
Also wir sind ein kleiner Indie-Verlag, also das heißt, wir sind ein unabhängiger Verlag, gehören keinem Konzern oder so an, sondern wir arbeiten ganz selbstständig. Wenn ich wir sage, dann meine ich damit, also in erster Linie mich, me, myself and I, also und dazu gehört aber noch ein Geschäftspartner, mein alter Schul- und Kindergarten- oder Sandkastenfreund sogar Peter.
Oh Gott,
mit
das
dem
ist ja so schön.
Mal zusammen, ja, wir kennen uns seit mir. 3 oder 4 sind. Wir haben die Firma zusammen gegründet und dann sind ein paar Mitarbeiter dazugekommen, so nach und nach. Ich habe erst mit einer Volontärin angefangen und dann ist die auch da geblieben und jetzt sind wir mittlerweile zu viert. Also ich habe eine Lektorin, die bei uns im Team ist und noch eine Halbtagskraft und eine Werkstudentin. Das ist alles. Und ansonsten arbeiten wir viel mit Freien. Also wir haben ein Grafikbüro, mit dem wir fest zusammenarbeiten und ein ganz tolles Pressebüro in Hamburg, Politiki und Partner. Mhm. Und wir haben einen sehr starken Vertriebspartner, Ullstein in Berlin, die unsere Bücher in den Handel bringen.
Genau. Was ist das toll? Ja, genau, stimmt. Zweiter Teil der Frage.
Wie viele Bücher wir machen, also es ist ein sehr konzentriertes Programm. Wir machen 8 bis 10 Bücher im Jahr, weil wir so garantieren können, dass diese Bücher die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen. Also von der Programmarbeit über, aber auch über die Pressearbeit eben, die sehr wichtig ist und die Verpackung und so weiter. Genau.
Toll.
Und eure Cover sind oft mit wirklich Liebe gemacht, das ist mir aufgefallen. Und ich finde, ihr habt das gemacht, was ich immer vom Diogenes Verlag eigentlich haben wollte, dass sie zwar diesen gewissen Rahmen, den es ja gibt, dass sie den beibehalten, dass sie aber dennoch, wie damals auch bei Das Parfum, ein Bild kreieren, also wirklich etwas, was nicht nur von diesem Weißen dominiert wird. Mir ist es zu monoton, dieses Weiße. Ja, viele mögen das, aber wenn du die auch alleine im Regal siehst. Und ihr habt auch einen ähnlichen Rahmen, der quasi jedes Cover prägt. Und aber da sind immer extrem liebevoll gestaltete Cover. Mir ist das aufgefallen.
Ja, also der Vorteil bei Diogenes ist natürlich, dass die eine extrem hohe Wiedererkennung haben dadurch. Ne? Du siehst halt schon von Weitem, wenn das ein Diogenes-Buch ist. Und, und ich fand jetzt den Vorschlag unserer Grafikerin, das ist das Favoritbüro in München, genial, als die mit dieser Idee kamen. Also die haben diesen Rahmen erfunden und der ist toll, weil der eben einerseits auch markiert, Achtung, das ist ein Eisele-Buch, auf der anderen Seite aber auch sehr viel noch Spielraum lässt für die individuelle Covergestaltung, sodass wir da sehr viel verschiedene Arten von Optiken drunter fassen können. Und das ist, glaube ich, gut gelungen. Und das haben wir von Anfang an so gehabt und sind damit eigentlich auch immer noch ganz happy.
Ich darf ein Cover vielleicht ganz kurz beschreiben von Polly Clark, Ocean, gefangen im Blau. Da guckst du von oben auf das Meer und von links kommt so eine Segeljacht rein. Mhm. Ja, die siehst du aber von oben, also du nimmst das Segel nicht wahr, weil du ja direkt von oben guckst. Aha. Und es sieht aber auch so ein bisschen so aus wie ein Fisch, fast so ein Schwertfisch. Könnte auch, was ist, ein Hai sein. Also es ist sehr clever gemacht und das fällt auf jeden Fall.
Also. Ja, danke. Also wir kriegen viele Komplimente für unsere Ausstattung und für unsere Cover. Also wir versuchen aber auch die inhaltlich schön zu machen. Also ein gutes Papier, ein Lesebändchen und eben manchmal auch so Sonderausstattungen wie so, bei zum Beispiel der erste Roman von Polly Clark, also der Vorgängerroman von Ocean, der heißt Tiger und der hat zum Beispiel so eine Goldfolie. Das sind so 3 goldene Tigerstreifen auf einem dunkelbraunen oder schwarzen Grund und das ist aufwendig, aber macht eben auch was her und das wird auch durchaus von den Buchhändlern sehr wertgeschätzt und von den Lesern auch wenn es dann ein bisschen mehr Geld kostet in der Produktion. Aber wir wollen halt auch schöne Bücher machen, das ist mir auch sehr wichtig.
Ja, das fällt wirklich auf, also dass da Liebe drin steckt in den Büchern und die nicht so hingerotzt wurden sozusagen, sondern dass man sich über alles sehr viel Gedanken gemacht hat. Und wenn wir jetzt mal zu den Inhalten kommen, ihr habt ja einen Mischmasch, sage ich mal, aus deutschen Büchern, die also original hier in Deutschland entstanden sind, und dann aber auch eben aus fremdsprachigen Büchern, die ihr ins Deutsche holt. Warum ist das so? Wieso sagt ihr nicht, die 8 Bücher im Jahr, die machen wir jetzt zum Beispiel nur aus deutschen Erstausgaben?
Ach, das ergibt sich eigentlich so ein bisschen aus meiner Verlagssozialisation sozusagen. Ich habe halt sehr viel internationale Belletristik immer gemacht als Lektorin und als Programmleiterin und ich bin international gut vernetzt eben mit den anderen Buchmärkten und Verlagen. Und tatsächlich war es am Anfang sogar ein bisschen leichter für mich, eben sehr gute Bücher wie zum Beispiel Die Optimisten von Rebecca Mackay zu akquirieren. Einfach weil deutsche Autoren natürlich auch erstmal schauen, wenn da so ein New Kid on the Block ist, wie lange es den Verlag noch gibt, was der so macht und so. Da muss man erstmal ein bisschen Vertrauensvorschuss gewinnen. Mhm. Und das klappt aber jetzt immer besser. Also wir haben jetzt auch zunehmend deutsche Autorinnen bei uns.
Ja, so, und Elke Heidenreich. Ja, genau, Eva Lohmann war bei uns. Genau, aber ja. Elke Heidenreich habe ich dann gesehen. Das ist ja auch super.
Also. Ja, das war natürlich ein ganz großes Glück, dass Elke Heidenreich mit uns ein Buch gemacht hat.
Genau.
Ja.
Julie von Kessel
hat schon mal, genau. Mir macht das Spaß. Also mir macht das, ich lese halt selber auch Italienisch, Französisch und Englisch.
Boah, toll.
Was sehr wichtig ist, damit ich die Bücher eben auch im Original lesen kann, sonst kann ich ja deren Qualität gar nicht selber beurteilen. Und da das ja auch ein sehr persönlich, also durch mich auch geprägtes Programm ist, ist das wichtig, dass das meine Handschrift prägt und trägt. Und deshalb konzentriere ich mich halt auf die Sprachen, die ich lesen kann.
Wir haben uns ja gerade mit der Frage beschäftigt, nicht? Literatur, was ist Literatur? Wo ist es aber Unterhaltungsliteratur? Also wir Deutschen lieben es ja auch zu unterscheiden zwischen U und E. Völlig überflüssig eigentlich. Auf der anderen Seite, klar, manche werden eher durch Literatur angesprochen und andere eher wollen unterhalten werden. Ja. Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Stufen. Und ich glaube, es ist eigentlich ein Thema, da sind wir bei dir genau richtig, oder?
Ja, ist natürlich die allerschwierigste Frage, die ihr mir jetzt hier stellt. Das ist die unbeantwortbare Frage schlechthin, würde ich sagen. Da kann man sich lange drüber streiten, was denn nun Literatur sei. Und klar, diese Unterscheidung von U und E, die ist ein bisschen deutsch. Es gibt es in anderen Ländern gar nicht so sehr. Also die Amerikaner oder Engländer, die scheren sich da nicht so wirklich drum. Schwierige Frage. Ich glaube, kann man nicht in einem Satz beantworten.
Also Eva Lohmann zum Beispiel ist, würden wir doch sagen, Literatur, oder? Larissa, das ist doch Literatur, ne?
Ja.
Und was ist mit eurer Autorin Hanni Münzer zum Beispiel? Da sind die Cover dementsprechend auch so ein bisschen lieblicher. Da merkst du schon, es hat auch was mit Liebe zu tun und ein besonderes auch romantisches Setting und so.
Ja, das ist sicher, das würde ich sicher auf der Unterhaltungsseite ansiedeln. Ich denke auch, dass Hanni selber den Anspruch an sich selber auch hat. Die würde auch von sich aus selber sagen, ich will auf jeden Fall unterhaltende Bücher schreiben. Wobei ich ja auch immer großartig finde, wenn beides gleichzeitig funktioniert. Mhm. Es gibt ja auch Bücher, die wahnsinnig gut geschrieben sind und auch und vielschichtig und mehrere Bedeutungsebenen haben und trotzdem sehr zugänglich sind und unterhaltsam. Also es ist ja kein Widerspruch. Und ich glaube, also für den Eisel Verlag kann ich sagen, dass wir immer auch gezielt nach den Büchern suchen, die sich eben nicht so leicht etikettieren lassen, die man sowohl als Literatur als auch als Unterhaltung lesen kann. Oder wo, moderne Leser lesen halt gerne auch mal was rein Unterhaltendes. Ne?
Auf jeden Fall.
Vielleicht am Strand oder spätabends im Bett, wenn sie schon müde sind. Und manchmal ist einem eher nach etwas Gehaltvollerem und da sind die Übergänge fließend. Also ich finde, solange etwas intelligent ist und mir vielleicht auch noch ein bisschen was Neues erzählt von der Welt über andere Menschen, ist das toll. Und, und was man da für ein Etikett draufklebt, ist dann nachrangig, würde ich sagen.
Jetzt sind wir natürlich gespannt, was du selber so liest. Wenn du schon in so vielen Sprachen lesen kannst, wird es ja noch spannender. Ich weiß schon mal, du liest keine Krimis, habe ich in einem Interview gelesen. Oder ist zumindest nicht so dein Ding. Das ist bei Christian und mir genauso. Insofern. Ja.
Wie? Nicht mal einen Krimi mit Pommes frites, belgischem Bier und Brüssel-Flair?
Ach so, ja. Das sind dann aber Ausnahmen. Das sind dann eigentlich Bücher, die gar nicht so nur als Krimis funktionieren.
Ja. Das ist schon gleich. Ich zitiere gerade ein Buch aus eurem aktuellen Programm.
Genau.
Auch mit einem sehr schönen Cover.
Oh, jetzt muss ich auch wieder gucken, wie heißt das?
Ja,
Es geht um Magritte, also René Magritte, den Maler. Um den geht es. Das Buch heißt Magritte und Georgette, ein Brüssel-Krimi. Mhm. Und das Bild ist im Stile von Magritte, einem Magritte-Bild auch gemacht. Ja. Mhm. Von er, der Mann mit dem Hut, mit dem Bowler-Hat, da Melone vorne drauf und schwarzem Anzug. Und daneben die Frau in einem sehr schönen grünen Mantel und den Spitz auf dem Arm. Wenn es ein Spitz ist, es ist ein weißer Hund auf jeden Fall. Und, so, aber, und die Wolken, die berühmten Wolken vor blauem Himmel im Hintergrund. Und natürlich, also so à la Magritte. Also, ich lese nie Krimis. Und wenn es eine Krimikomödie unter Umständen ist, auch nicht. Aber dieses Cover würde mich reinsaugen. Also, mich interessiert dieses Buch, gerade weil es auch um René Magritte geht und wir da wieder im kulturellen Bereich sind.
Schicke ich dir mal eins. mir hat das gut gefallen, weil es eben gar kein typischer Krimi ist. Es gibt einen Mordfall, aber es geht nicht so sehr darum. Es geht in erster Linie um die Bilder und die Kunst von René Magritte und auch um sein Eheleben. Dass er war ja tatsächlich sein Leben lang mit derselben Frau zusammen und hat ein sehr bürgerliches Leben geführt und hat bei sich im Wohnzimmer seine Bilder gemalt. Und dieses häusliche Leben spielt eine große Rolle und eben auch Belgien und Brüssel als Schauplatz und die belgische Kultur oder es kommt Jacques Brel vor und seine Lieder und so. Und also insofern ist das kein lupenreiner Krimi.
Nein. So, aber wir kriegen einen Tipp noch von dir, einen schönen.
Ja, ich habe mitgebracht, ich habe im Urlaub gerade mich mal an ein dickeres Buch rangetraut.
Oh
hier,
yes, bravo.
Chimamanda Ngozi Adichie, Dreamcount.
Dreamcount.
War so großer Fan auch von Amerikaner. Das ist das Buch, das sie vorher geschrieben hat und das ist jetzt auch schon 12 Jahre her und jetzt hat sie einen neuen Klopper vorgelegt und ich war super gespannt auf das Buch und ich bin schwer begeistert davon. Das ist, die Autorin ist ja Nigerianerin und die lebt in Lagos und in USA und auch ihre Figuren leben so ein bisschen zwischen den Welten und in diesem Roman geht es um 4 Frauenfiguren, alles 4 afrikanische Frauen, 3 Nigerianerinnen und eine Frau aus Guinea. Und es geht um diese Frauen, um ihre Lebensentwürfe, um ihre Hoffnungen, ihre Sehnsüchte, um ihre Liebesbeziehungen. Also es geht auch sehr viel darum, den richtigen Mann zu finden und ihre Schwierigkeiten dabei. Es geht um die Erwartungen, die die Familien an sie haben und die Gesellschaft, aber auch und wie sie sich damit arrangieren oder eben auch nicht. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass 3 dieser Protagonistinnen aus privilegierten Haushalten kommen. Also das entspricht jetzt nicht so diesem afrikanischen Klischee, sondern das sind sehr emanzipierte Frauen, die tolle Berufe haben und also sehr moderne und feministische Frauen auch. Und es gibt eine Immigrantin auch, diese Frau aus Guinea, die es sehr schwer hat, die nach USA kommt und dort als Haushaltshilfe, Zimmermädchen anfängt, auch bei einer der anderen Protagonistinnen. Und diese 4 Frauen sind natürlich auch miteinander verbunden. Sie sind auch miteinander verwandt oder sehr gut befreundet. Und ich finde es einfach, ich kann das nicht gut zusammenfassen jetzt, was alles passiert in dem Buch. Es ist sehr viel, aber man lernt sehr viel über das Frausein heute. Man erfährt sehr viel über Nigeria heute, über die Gesellschaft. Und vielleicht nochmal, um den Bogen jetzt zu schlagen zu dem Gespräch eben, dem Thema eben, was ist Literatur? Also die Adichie schafft es wirklich wahnsinnig gut, komplexe Zusammenhänge zu schildern, sehr anspruchsvoll zu schreiben, sehr klug zu sein und auch gesellschaftskritisch und trotzdem irre unterhaltsam und irre nahbar und emotional und du bist halt von der ersten Seite an total gefesselt. Also ich bin total begeistert davon. Das ist wirklich Weltliteratur und
toll.
Wirklich
also,
großartig.
Finde ich total spannend und interessiert mich sehr. Sag ganz kurz, Dreamcount, was genau bedeutet
das? Ja, habe ich auch nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Das ganz zum Schluss im Buch taucht der Begriff auf. Ich glaube, es geht eben, zentral ist halt dieser Begriff Dream. Also es geht sehr viel um Träume und diese Sehnsüchte auch von Frauen. Ich fand den ersten Satz schon so toll. Die erste Figur sagt, ich habe mich immer danach gesehnt, von einem anderen Menschen erkannt zu werden, wirklich erkannt. Also es geht um die Leidenschaften und Träume und deswegen glaube ich Dream Count.
Ist das vielleicht eine Anspielung auf Body Count? Body Count bedeutet natürlich einmal die Anzahl der Leichen. sagt ja, man Bodycount, aber auch, sag ich mal so, im Freundesbereich oder vielleicht auch so, ich habe es mal gehört, in der homosexuellen Szene, da sagt man mal, hey, was ist dein Bodycount? Das heißt, wie viele Kerle, Typen hast du gehabt schon? Weißt du? Und ich weiß nicht, ob es darum geht, Träume zu sammeln,
Träume anzuhäufen oder so. Total. Also es gibt, es geht wirklich tatsächlich sehr viel um Beziehungen mit Männern. Und also eine Protagonistin ist dabei, die eben gar keine feste Beziehung hat, sondern immer so wechselnde Liebhaber. Und eine andere, die total auf der Suche nach dem Seelenverwandten ist, hier diese erste mit dem ersten Satz. Und insofern, ja, ergibt dieser Titel in dem Zusammenhang natürlich Sinn. Also da werden einige, da kommen einige männliche Bodies vor.
Okay, gut.
Ich freue mich total, deswegen grinse ich hier auch wie so ein Honigkuchenpferd. Ich habe es mir letzte Woche erst gekauft und freue mich. Und weißt du, das ist so typisch, das liegt dann da. Und ich denke mir, wann kann ich denn jetzt mal anfangen? Ich muss erst noch das andere Buch fertig lesen.
Genau, so ging es mir auch. Und ich habe auch, das mache ich auch, ich habe oft Schwierigkeiten oder ich habe wirklich wenig Zeit, so nur so zum Vergnügen zu lesen, weil ich halt wahnsinnig viele prüfe und auch viel inhaltlich mit unseren Texten natürlich befasst bin. Und wenn ich mir so einen Schmöker von 500 Seiten so reinziehen darf und dann noch so als gedrucktes Buch auch, nicht fast nur digital, das ist für mich immer ein totales Highlight. Und dann suche ich mir auch die Bücher ganz genau aus.
Das glaube ich.
Sehr streng. Immer eine gute Wahl auf jeden Fall.
Ja, wunderbar. Julia, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin mit deinem kleinen, aber feinen Verlag. Liebe Leute da draußen, kauft diese Eisele-Bücher. Die sind wirklich, also ich habe das selten, dass ich sagen kann, mir gefallen die irgendwie alle. Aber ihr habt da wirklich, oder du oder wer auch immer, ihr habt da echt einen guten Riecher. Das ist ein ganz kleines, aber feines Programm, was ihr da zusammenstellt. Und wie gesagt,
vielen
mit sehr
Dank
viel Liebe.
Vielen Dank für die Werbung, Larissa. Das ist sehr nett. Danke auch.
Sehr gerne.
Sehr nett mit euch.
Danke dir und schöne Grüße in die Nachbarschaft. Wir sind beide in München.
Ihr seid beide in München.
Hallo, ja dann.
Okay. Tschüss, Julia, danke.
Alles Gute, danke.
Tschüssi.
Und noch ein Gedicht.
Schöner Abschluss für unsere Podcast-Folge heute. Ein Gedicht von Michael Augustin. Mal wieder, den hatten wir schon. Und er schreibt so viele originelle, intelligente, auch witzige Sachen. Und dieses Gedicht heute, nachdem wir die letzten beiden Podcast-Folgen ja schwere Sachen hatten, wunderschöne Sachen. Also beide Mal ging es um Beerdigung, aber wunderschöne, tolle, tolle Texte. Heute etwas Leichtes auch, was einen schmunzeln lässt. Es heißt Stadtrundgang. Hat fünf Strophen, A4 Zeilen und geht so. Hier das Museum. Montags geschlossen. Die Mumien wechseln die Windeln. Das ist der Marktplatz. Die Vögel sind Tauben. Sie scheißen, was das Zeug hält und stehen für Frieden. Da drüben das Denkmal. Der auf dem Sockel war Dichter. Das Grün ist Patina, also Schimmel und gehört so. Unser Stadtpark. Kaum Morde, aber viel frische Luft. Das Brauereigebäude, architektonisch vielleicht ein bisschen nüchtern geraten. Aus dem Buch Nur die Urne schwimmt.
Was, nur die Urne schwimmt?
Ja, es erschien vor einigen Jahren in der Edition Temmen. Und das Buch heißt Nur die Urne schwimmt, daraus dieses Gedicht. Stadtspaziergang.
Aber welche Stadt ist das denn? Welche Stadt?
Das weiß ich nicht.
Ich will wissen, welche Stadt.
Ich glaube, es könnte jede Stadt sein. Ja. Michael selber wohnt ja in Bremen oben.
Ja, vielleicht ist Bremen.
Und ist auch Norddeutscher. Aber es bezieht sich auf jede Stadt, wenn du mich fragst.
Natürlich.
Ich meine, gut, das Brauereigebäude.
Aber irgendwas muss ihn ja dazu inspiriert haben.
Vor allem Brauereigebäude, muss man sagen.
Ja.
Die sind ja oft eher ein bisschen historisch fast schon, mit eventuell rotem Backstein. Sehen ja auch oft sehr, sehr schön aus. Das könnte vielleicht ein Hinweis sein.
Vielleicht ist es doch München. Brauereien haben wir genug. Also.
Ein Stadtpark mit kaum Morden?
Ja.
Du, wir werden ihn einfach fragen.
Ja, wir müssen ihn mal fragen.
Die Antwort dann in der nächsten Folge.
Oh, aha.
Oder sogar in der Nachlese, wenn er bis dahin geantwortet hat.
Was? Hilfe.
Das können wir natürlich auch probieren.
Okay.
Komm, wir probieren es mal. Wir probieren es mal, ob es in der Nachlese klappt. Komm, Michael Augustin, zu dem ich Kontakt habe, ich spreche ihm einmal mal kurz drauf.
Ja, sprechen wir mal drauf.
So, pass mal auf, ich spreche ihm einfach mal drauf hier und dann gucken wir mal. Lieber Michael, hier sind Christian und Larissa von Lies und Das. Wir haben gerade mal wieder ein Gedicht von dir genommen für unsere Rubrik Noch ein Gedicht, und zwar den Stadtrundgang. Du erinnerst dich, aus Nur die Urne schwimmt. Und die Frage war jetzt von Larissa, die du jetzt nicht hören kannst. Um welche Stadt geht es denn? Wir vermuten, es bezieht sich auf jede Stadt. Oder gab es doch eine konkrete, die vielleicht Modell stand für dieses kleine Gedicht? Vielleicht bekommen wir Antwort für dir innerhalb der nächsten 15 Minuten. Dann könnten wir es sogar noch unterbringen. Wir grüßen ganz herzlich.
Du sprichst aber schöne Sprachnachrichten. Also, du machst das gut. Als hättest du beruflich was mit Reden zu tun.
Ich bin jetzt sprachlos. Gespannt. Gucken wir mal, ob er während der nächsten, vielleicht also 15 Minuten, so lange reden wir bestimmt noch, antwortet.
Genau. Was wir jetzt hier in dieser Folge noch machen müssen, ist natürlich Buchtipps der Community. Es kam nicht viel, aber einer kam, und zwar von Oliver Schulz. Der hat uns auf unsere Mailbox gesprochen. Das suche ich jetzt mal kurz raus und dann hören wir uns das an. Das ist am Anfang ein bisschen leise.
Ey, Olli Schulz.
Ja, ein anderer.
Der Olli Schulz.
Ein anderer.
Der Thomas Schmidt. Ja, der genau. Andreas Müller.
Wird dann aber etwas lauter. Ja, bei unseren Namen geht es nicht, gell? Uns gibt es irgendwie nur einmal wahrscheinlich. Ja. Naja.
Nur wenige Bücher setzen sich nach der Lektüre in dir fest, begleiten dich weiterhin, werden zu guten Freunden Sonnenvögel. Von Daniela Beser und Richard Magdeburg ist so eins. Ich habe nachmittags angefangen zu lesen, war morgens kurz nach 7 fertig. Der Roman ist übrigens 460 Seiten dick. Es war wie ein sich stetig steigernder Rausch. Die soghafte Sprache, die erzählerische Kraft. Aber es war noch viel mehr als das. Das Buch hat in mir nachgehallt, mich wachgerufen, wie eine große Glocke. Vielleicht kennt ihr das Gefühl. Ich konnte jedenfalls nicht anders, als mich Sonntagmittag hinzusetzen und es direkt ein zweites Mal zu lesen. Sowas habe ich noch nie gemacht. Noch nie. Sonnenvögel ist nicht nur spannend, aufrüttelnd, in mehrfacher Hinsicht hochaktuell. Ich würde sogar sagen, das Buch ist richtig wichtig, gerade auch gesellschaftlich. Es beleuchtet große Themen und das ohne jeden erhobenen Zeigefinger und ja, sogar mit Humor. Ich musste bei der Lektüre mehrfach schallend lachen. Ich habe wohl ein neues Lieblingsbuch.
Wer ist Oliver? Oliver klingt ja wie eine Synchronstimme.
Der klingt super, gell? Ja, finde ich auch. Also ich fand schon mal irre, dass er gesagt hat, er hat es an einem Abend praktisch, er konnte es nicht weglegen, er hat es irgendwie durchgelesen und also die ganze Nacht durchgelesen und dann, als er fertig war, hat er wahrscheinlich kurz gefrühstückt und dann hat er es von vorne wieder angefangen.
Das finde ich erstaunlich. Ja. Das macht ja total neugierig.
Er hatte mir eine Mail dazu geschrieben, erstmal, wo er das alles erzählt hat und dann habe ich gesagt, du sprich uns das doch bitte kurz da drauf und erklär mal ein bisschen, was du daran so toll fandst, weil er sich selber sehr darüber aufgeregt hat, dass das Buch zu wenig Aufmerksamkeit hat und dass es irgendwie auch in der Presse irgendwie gar nicht erwähnt wird und so. Und das wundert ihn so, weil er ja so begeistert davon war.
Wie heißt es nochmal?
Es heißt Sonnenvögel und die Autoren sind Richard Mackenroth und Daniela Beser. Und es geht, also ich kann kurz mal vorlesen, worum es geht. Als 2014 russische Panzer auf die Krim rollen und ihre Mutter töten, folgt die ukrainische Studentin Danila zunächst ihrem Gewissen und flieht dann zu Verwandten im Allgäu. Dort will sie auch ein Familiengeheimnis lüften. Was geschah mit ihrer Großmutter Viktoria, die vor 50 Jahren urplötzlich verschwand? Also die Überschrift ist ein bewegender Roman um Freiheit und Menschenwürde und den notwendigen Widerstand gegen Gewalt und Herrschaft. Also ein sehr aktuelles Thema natürlich, in einem relativ kleinen Verlag erschienen, Marix heißt er, und insofern mal was anderes. Wir haben ja heute auch mal ein paar kleinere Verlage hier, denen man auch mal Gehör schenken sollte. Aber er hat eine coole Stimme, das stimmt. Es ist,
total irre.
Wenn ihr auch Lust habt, uns auf diesen Anrufbeantworter zu sprechen, der ist auf liesunddas.com eingebaut und er scheint zu funktionieren, wie wir jetzt an Olli Schulz gemerkt haben. Insofern, wenn ihr Lust habt, sprecht da drauf. Sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, welche Bücher ihr gerade lest, welche ihr schon gelesen habt, was ihr euch vom Buchclub erwartet und sonstiges. Ich bin sehr gespannt. Oder schreibt uns liesunddas@gmail.com auch immer gerne.
Spreche ich auch mal drauf.
Ja. Mit verstellter Stimme dann.
Mal gucken, ob du mich erkennst.
Wir hängen ja auch beide an diesen kleinen Mischpulten, wo man dann auf einen Knopfdruck irgendwie sich die Stimme verändern lassen kann, dass sie dann
das nicht.
Du kannst es nicht? Ich kann das schon.
Wie?
Ich glaube schon.
Mach mal.
Warte mal. Zum Beispiel, wenn ich jetzt
so, dann klinge ich plötzlich ganz anders, oder?
Das ist ja, aber was ist denn?
Ich kann auch so reden. Das hast du auch.
Nein, das habe ich nicht.
Ich weiß nur nicht, wie man es ausschaltet.
Jetzt, okay.
Ich habe das etwas ältere, dafür ein größere Pult.
Ja.
Aber da ist keinerlei Funktion.
Ja, siehst du mal, ich habe das. Ich hab
wie spannend. Wie
also
spannend,
wenn ihr mal Jan Böhmermann und so hört und so und ihr euch immer denkt, warum haben die manchmal so lustige Stimmen, die haben auch genau dieses Ding. Und da kann man Knöpfchen drücken und dann klingt man anders.
Aber du redest von diesem kleinen Pult, das du hast.
Ja,
und von wie heißt der Knopf?
Roadcaster Duo.
Wie heißt die Funktion?
Naja, auf diesen kleinen Knöpfen rechts, wo ich dann immer drauf drücken muss, damit das Intro kommt, wo du mich dann immer schimpfst, wenn es nicht kommt, da sind die schon voreingestellt.
Okay, aber habe ich glaube ich nicht.
Konnte ich dir mal wieder was zeigen? Du konntest mir in einer anderen Folge mal zeigen, dass dann plötzlich so Feuerwerk bei dir kam und
so. Okay.
Siehst du, jetzt habe ich dir das Audio-Feuerwerk noch geliefert.
Kannst du die Verabschiedung in der Mickey-Maus-Stimme machen?
Warte, Mickey-Maus-Stimme?
Weil das ist so schön lustig.
Jetzt habe ich es wieder weggeklickt, warte. Muss ich erst mal suchen, wo war die? Pitch up, hier.
Ja. So, also, das war's für heute. Es hat Spaß gemacht, wie immer. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dann.
Das machen wir. Bis dann. Tschüss.